Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Der Countdown läuft, am Wochenende rollt der Ball in der dritten Liga endlich wieder. Für RWE geht's direkt mit einem richtigen Topspiel los bei 1860 München. Wir sprechen natürlich über das Spiel, wollen vorher aber noch ein Fazit aus dem Trainingslager ziehen, geben euch ein Update in Sachen Tom Mustier und was möglicherweise sonst noch für Transfers geplant sind.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Heute sitze ich hier nicht allein im Studio. Schön, dass ihr es geschafft habt. Zu meiner Rechten Christian Brausch vom Reviersport. Und Martin Herms ist auch wieder da, wieder heile aus der Türkei gelandet.
Ja, heute Morgen eine Runde gerutscht wieder,
ja,
ne?
Genau.
Auf Eis.
Wieder zurück im kalten Ruhrgebietsalltag hier. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, haben eine breite Agenda, denn wir sind auf der Zielgeraden Richtung Rückrundenstart. Ist nicht mal mehr eine Woche, dann geht's los. Würde sagen, aber wir versuchen vorher noch mal ein kleines Fazit zu ziehen. Martin, vom Trainingslager, ja, wie fällt dein Fazit aus?
Durchaus positiv. Also grundsätzlich ist das ja eine super Sache, dieses Trainingslager für Rot-Weiß Essen. Das kann sich eben nicht jeder Drittligist erlauben. Fakt ist natürlich, dass Rot-Weiß Essen dafür gar kein Geld bezahlt. Das ist ja das Gute daran. Also dieses Trainingslager ist kostenneutral. Das ist eben dieses Geschäftsmodell, ein sehr kluger Deal, den die Vorstände Rang und Pfeiffer da ausgehandelt haben, wie ich finde. Denn es funktioniert ja mit den Fans. Ne? Also Rot-Weiß Essen bezahlt dafür nichts. Dafür kommen eben, wie in diesem Jahr, jetzt über 200 Fans mit. Im letzten Jahr waren es noch knapp über 100. Also die Zahl hat sich verdoppelt. Also schon eine erfolgreiche Nummer. Die angenommen wird, kannst du natürlich nicht mit Viktoria Köln oder Rot-Weiß Oberhausen machen, sondern mit RWE eben. Und wir reden dann vielleicht von einem ganzen Tross, Mannschaft, Mitarbeiter, Betreuer etc. von locker 50 Leuten. Also das würde dann so je nach Hotel, je nach Lage 50 bis 100.000 Euro normalerweise kosten. Das ist ja fast ein Spieler. Und dieses Geld spart man sich eben dadurch ein. Also ist das schon eine gute Möglichkeit, um unter Top-Bedingungen da zu trainieren. Und das haben die gemacht. Das ist natürlich immer das Thema. Dafür hast du die Fans eben sehr nah an dir dran. Also rund 200 Leute, die natürlich auch mal Fragen haben, die auch mal hin und wieder Spieler ansprechen. Aber Kapitän Michael Schulz hat das ja auch nochmal thematisiert bei diesem Fanabend. Er hat gesagt, das stört uns nicht. Nehme ich ihm auch ab. Also es war da jetzt auch von den Leuten keiner wirklich penetrant. Also niemand ist den Spielern da aufs Zimmer gefolgt oder sowas. Das war schon alles im Rahmen. Und grundsätzlich sollte man das ja auch von Profis erwarten, dass sie für Fragen der Fans auch zur Verfügung stehen und darauf freundlich antworten. Also so, was so den Rahmen betrifft, ja. Wetter war jetzt nicht vielleicht bombastisch wie im letzten Jahr, aber trotzdem was ganz besser anderes als hier. Hervorragende Bedingungen, Trainingsplatz war gut. Insgesamt konnte man sich schon in einer Woche da gut drauf vorbereiten. Natürlich gab es ein paar Störgeräusche, werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Thema klar. Tom Mustier hat natürlich die Mannschaft durch dieses Trainingslager begleitet. Aber summa summarum war es in Ordnung.
Ja, und auch du kommst hoffentlich viel in Kontakt mit Fans und kannst Werbung für den Podcast machen, nehme ich an. Also hast wahrscheinlich auch einige Gespräche da in der Türkei geführt.
Habe ich durchaus gemacht, ja genau.
Ja, sehr gut.
War alles dabei, Feedback und hat Spaß gemacht. Hat mich über jedes Gespräch auf jeden Fall gefreut. Und das ist auch für mich immer eine runde Sache vor Ort.
Ja, lass uns gerne über das Testspiel sprechen. Gegen Dynamo Dresden wurde gespielt. Du hast das Spiel dir angeschaut, wie hat dir RWE gefallen, was ist dir aufgefallen?
Ja, ich glaube, man muss diese beiden Spiele schon so ein bisschen trennen. Es wurde ja wieder zweimal 60 Minuten gespielt.
Ja.
In dem ersten Spiel hat dann die mit Blick auf 1860 München die vermeintliche Startelf begonnen, dann in den zweiten 60 Minuten eben die andere. Das erste Spiel hat RWE mit 1:0 gewonnen. Ging sehr, sehr schleppend los, muss ich sagen. Also die Essener hatten wirklich Glück, dass sie nach 10 Minuten nicht 2-0 hinten lagen. Also Dresden hat die wirklich in der Anfangsphase überrollt. Da sah das nicht gut aus. Ich finde aber, dass sich RWE danach wirklich gefangen hat, deutlich weniger zugelassen hat und dann auch vorne einzelne Nadelstiche setzen konnten mit dem neuen Offensiv-Dreieck, wie ich es mal nenne, mit Kaito Mitsuta, mit Ramin Safi und mit Danny Schmidt. Sehr, sehr viel Tempo da vorne drin. Braucht man dann eben auch, wenn man etwas tiefer steht und auf eine Dreier- bzw. Fünferkette setzt. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Die haben mir schon ganz gut gefallen. Ja, und dann hat man das Ding mit 1-0 gewonnen. 62 Minuten waren eher nicht so gut, muss ich sagen. Das liegt aber auch dann, ja, das ist, glaube ich, dann nicht das richtige Personal für diese Taktik gewesen. Also mit Obus und Aslan und Jansen, da sind die Wege einfach zu weit. Das Tempo bringen die nicht mit, das ist nicht ihr Spiel. Und das hat man dann auch, glaube ich, dann gemerkt. Erst so in den letzten 15 Minuten, als Uwe Kostner nochmal auf ein 4-4-2 umgestellt hatte, da lief es plötzlich viel, viel besser. Also insgesamt war es jetzt, sage ich mal, kein Feuerwerk, das RW da abgebrannt hat. Lag noch ein bisschen was im Argen, aber 1-1 gegen den Zweitligisten. Ja, Dynamo Dresden ist Tabellenletzter, aber in der Mannschaft steckt eigentlich viel mehr drin. Die haben einige Spiele in der zweiten Liga sehr, sehr unglücklich verloren, wollen jetzt nochmal angreifen. Also im letzten Jahr hat sich auch keiner darüber beschwert, über das gleiche Ergebnis.
Ja.
Jetzt ist es ein Zweitligist, also kann man damit schon leben, denke ich.
Ja. Christian Martin hat gerade das neue Offensivdreieck angesprochen. Hättest du erwartet, dass Danny Schmidt da direkt so eine, ja, auch tragende Rolle übernehmen kann und möglicherweise, können wir gleich nochmal drüber sprechen, auch eine Option direkt für 60 ist?
Auf jeden Fall. RWE hat ja auch mit der Prämisse verpflichtet, dass es einer ist, der dann die Nummer 1 wird, jetzt wo Jakakuba Potocznik noch nicht wieder da ist. Und wenn man sich seine Vita anguckt und auch was in Düsseldorf über ihn gesagt wird, also ich habe da wirklich kaum jemanden gehört, der glücklich war, dass er gegangen ist und alle gesagt haben, dass man RWE beglückwünschen kann, wen sie da geholt haben. Deshalb, und wenn er dann auch noch auf mehreren Positionen spielen kann, da war für mich eigentlich schon klar, dass er relativ schnell in die erste Elf rutscht und Marek Janssen dann vermutlich wieder so sein erster Verfolger wird. Und daher überrascht mich jetzt nicht.
Aber auch für Marek Janssen sicherlich enttäuschend. Ich meine, wir haben ihn gelobt. Du hast ihn auch, als wir am Donnerstag gesprochen haben, nochmal gelobt. Hm. Natürlich schwierig, wenn man dann so einen nochmal vor die Nase gesetzt bekommt, ne?
Klar, natürlich war Marek Janssen darüber auch nicht begeistert. Ist ja logisch, ne? Der geht jetzt auch mit den Erwartungen in die Rückrunde, dass er dann jetzt die Nummer 1 ist im Sturm. Es sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Vielleicht auch abhängig vom Gegner. Also ich denke, so zum Beispiel Heimspiele gegen Havels oder Wien Wiesbaden, dass man da vielleicht dann doch nochmal auf ihn setzen sollte. Jetzt auswärts ist möglicherweise so diese Tempo-Variante mit Safi, mit Schmidt, mit Suta möglicherweise die bessere. Aber klar ist, Marek Janssen kann sich nichts vorwerfen. Hat super trainiert, hat sich gut verkauft, hat eine breite Brust, hat Tore geschossen, ist sehr beliebt bei den Fans, sieht man auch immer wieder.
Aber ist ja super, den jetzt quasi in der Hinterhand zu haben, weil im Endeffekt, es geht darum, du willst in die zweite Liga aufsteigen. Ja. Und es ist ein knallhartes Geschäft. Es gibt so viele Vereine, die nach oben wollen. Und Chuba Potocznik, Fragezeichen. Vielleicht irgendwann im Februar richtiges Thema.
Gab ja aber positive Signale.
Man hat im Interview mit mir gesagt, dass es sehr positive Signale gab und dass man davon ausgehen kann, dass er Ende Januar einsteigt.
Ja, wenn er Ende Januar ins Training einsteigt, hat er die ersten drei Spiele ganz schon wieder verpasst. Dann musst du ihn langsam ranführen, dann sind irgendwann 6 Spiele verpasst. Und dann hast du nur noch 13 Spiele und dann ist die Saison zu Ende.
Dementsprechend
du musstest jetzt irgendwas machen. Mause, kommen wir gleich noch zu, ist quasi durch. Und dann war es halt schon fast. Safi hat gezeigt, dass er diese Konstanz vorne drin auch nicht mitbringt. Also musstest du was machen und dann musst du auch jemanden holen, der Nummer 1 Qualitäten hat. Und Janssen kann ja trotzdem weiter fighten und tun und machen und wird er ja auch. Ja. Und er wird seine Einsatzzeiten auch bekommen, ganz klar. Aber mit ihm als Nummer 1 Stürmer in die Rückrunde zu gehen, hätte ich auch gewagt gefunden.
Mhm. Du hast gerade gesagt, Mause ist quasi durch, hast du gesagt. Martin, du hattest ja auch die Chance, hast ein Interview mit Uwe Koschinat geführt, der sich auch noch mal zu dem Thema geäußert hat. Und ich glaube, man kann sagen, sieht jetzt nicht so super rosig aus.
Nein,
also, da bei Rot-Weiß Essen und Yannick Mause.
Das Thema Yannick Mause ist durch. Also ich habe ihn ja auch letzte Woche in der Sonderfolge gelobt. Ich muss sagen, ich stehe dazu, er ist mir eigentlich positiv aufgefallen. Er hat ordentlich trainiert, ist nicht herausragend, aber er hat seinen Job auf jeden Fall gemacht. Hatte sich sehr, sehr viel vorgenommen in der Pause, hat sich einen Personal Trainer genommen und wollte nochmal angreifen, seine Chance nutzen. Aber wenn man das jetzt so gesehen hat, dann wird er keine Chance mehr erhalten. Ich muss ehrlicherweise sagen, dieses ganze Szenario am Freitag, um das nochmal kurz zu erklären, da gab es dann ein Abschlusstraining, das ist so üblich bei Rot-Weiß Essen, dann wird so der Kader und wird die Startelf bekannt gegeben und dann gibt's so dieses Spiel A11 gegen B11 Nur jetzt war es ja, normalerweise sind diese Einheiten dann nicht öffentlich bei Rot-Weiß Essen vor dem Spiel. Jetzt waren sie eben öffentlich, 300 Fans waren im Trainingslager, die kannst du ja auch nicht aussperren für ein Training. Und ja, vor 300 Fans Yannick Mause nach allen Regeln der Kunst so vorzuführen, wie das Trainerteam das gemacht hat an diesem Freitag, fand ich dann doch etwas überzogen. Die haben 11 gegen 11 gespielt und Yannick Mause hat hinter dem Tor mit 2A-Jugendlichen und Kelsio Wuso mehr oder weniger den Ball hochgehalten, also gar nichts gemacht. Mhm. Und dann gab es im Anschluss noch Standardsituationen, die einstudiert wurden. Da hat er sich dann auf den Ball gesetzt und zugeschaut. Ich finde, das hätte man eleganter lösen können. Über die Entscheidung, da kann man drüber streiten, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Es ist ein knallhartes Profigeschäft. Yannick Mause hatte sicherlich seine Chancen. Aber Fakt ist auch, der Spieler hat sich jetzt so abseits des Platzes nicht zu Schulden kommen lassen. Also wenn man mit Spielern, wenn man mit Mitarbeitern spricht, sagen alle, das ist ein Funstyp. Es hat sich, ja, der macht keinen Ärger oder sonst irgendwas und alle können ihn eigentlich ganz gut leiden. Ich finde, das hätte man wirklich eleganter lösen können. Man hätte ihn ja zumindest in einem Trainingsspiel da mal 20 Minuten oder so reinwerfen können. Aber gut, ist ein anderes Thema. Es ist jetzt ein knallhartes Geschäft. Rot-Weiß Essen hat ein klares Ziel vor Augen, auch wenn man es nicht formuliert. Aber natürlich sieht man die Chance aufzusteigen. Ja, und da kann man nicht mehr so auf die Befindlichkeiten jedes Einzelnen schauen. Thema Ahmet Aslan zum Beispiel.
Aber guck mal, du hast jetzt breit erklärt Yannick Mause. Kelsio Wuso ist ja das Gleiche.
Ja.
Ne, der hat ja auch seine Ambitionen.
Aber Mause ist nochmal ein gestandener Spieler, muss man sagen. Nochmal, der ist mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hingekommen.
Aber Kelsio Wuso genauso. Ne? Also er ist ein junger Spieler, dem viel Talent nachgesagt wird und der ist, gehört genauso dem Kader an dementsprechend und saß genauso daneben oder konnte dann genauso nicht mitmachen und ist dementsprechend eigentlich das Gleiche wie bei Mause. Ist nur ein paar Jahre jünger und hat jetzt noch nicht eine Drittliga-Torjägerkanone vorzuweisen, aber weiß, dass er im Sommer sowieso weg ist. Ne? Also ja. Er wird kein neues Angebot kriegen und ist eigentlich auch so eine Sache, wo man, boah, sollte sich vielleicht, wenn er Spielpraxis sammeln kann, irgendwo nochmal gucken, ob er bis Ende Januar noch woanders fündig wird.
Ich rede ja auch nur von dieser Szenerie.
Ja, ja.
Ich finde
ja,
jetzt
ja,
nicht, dass es jetzt grundsätzlich eine falsche Entscheidung ist. Man muss ja immer bedenken, der Trainer, wir wissen auch viel, wir sind da, wir schauen, wir beobachten, aber der Trainer weiß immer am meisten. So, ja. Es gibt da Laktatwerte, es gibt Trainer Uwe Koschnitz arbeitet sehr, sehr viel mit Daten, mit Sprintwerten und wir wissen nicht genau, wie die aussehen. Und dem Trainerteam liegen diese Daten eben auch vor. Und da wird man sicherlich auch dann einen Grund gehabt haben, warum man sich so entschieden hat. Also man hat ihm dann auch in einem Gespräch mitgeteilt, dass er aktuell nur noch Stürmer Nummer 3 ist. Wenn Potocznik zurückkommt, ist er wahrscheinlich Nummer 4. Bedeutet, die Aussichten auf Einsätze sind extrem gering. Und da muss man sich ja die Frage stellen, was passiert jetzt mit Yannick Mause? Mhm. Zum ersten FC Kaiserslautern zurück ist keine Option. Das haben die Lauterer gegenüber dem Kollegen Christian Wotzlang auch klar signalisiert. Möglicherweise muss man darüber nachdenken, ob der Berater da nochmal tätig wird, vielleicht nochmal irgendwie einen dritten Verein oder so findet. Aber Fakt ist, auch was jetzt, um da vielleicht eine Frage zurückzukommen, was Trainer Uwe Koschnack gesagt hat, der ist ja eigentlich ausgewichen dieser Frage. So, er hat nur kurz und knapp betont, dass es eine Sache der Konkurrenz ist, hat dann die Konkurrenten sehr ausführlich gelobt. Klar.
Und er hat ja bei dir auch gesagt, von wegen, es geht ja auch darum, wenn man Gespräche führt mit den betreffenden Spielern, dass man da irgendwie so eine Wellenlänge hat, dass man auch so gemeinsam dann sagt, wie kann man es denn jetzt besser machen? Und die hatten ja offenbar, das liest man bei dir ja durch, eine ganz unterschiedliche Auffassung von ihrer Hinrunde. Und das war ja bei Marek Janssen zum Beispiel anders. Ne? Der hat dann mit dem Trainer gesprochen und hat dann richtig Reaktionen gezeigt und klingt so, als wenn Yannick Mause nicht unbedingt die Sicht von Koschinat hätte, was seine Hinrunde angeht.
Also Koschinat sagte, die Tür sei für niemanden zu, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Mause jetzt nochmal eine Rückrunde durchstartet.
Ja, wir schauen uns das natürlich an, ihm bleibt da am Ball, aber gucken, was da passiert. Ich würde mal hier auf den Knopf drücken.
Top-Thema der Woche.
Wir sprechen eigentlich schon mehr oder weniger natürlich die ganze Zeit über den Kader. Vielleicht dazu auch noch anschließend an deine, nochmal an das Gespräch mit Koschnert, der sich ja auch zur Kadergröße geäußert hat. Und dem der Kader aktuell auch eigentlich ein bisschen zu groß ist. Ne?
Genau, er hat gesagt, Zitat, ich tendiere zu einem kleineren Kader. Nach seiner Idealvorstellung hätte man für die Rückrunde nur noch 22 Feldspieler. Aktuell sind es 23 mit James Ngangnong, den man so intern schon als festen Bestandteil dieses Kaders betrachtet, wären es 24. Dann müsste man ja noch mindestens noch einen Spieler, eher zwei vielleicht noch loswerden. Aber er sagte auch natürlich, das ist nicht so einfach. Natürlich müssen Verträge respektiert werden. Wenn jetzt Spieler wie Kelsio Wuso sagen, nee, die wollen noch hierbleiben bis zum Sommer, dann ist das so. Ne? Dann muss man das akzeptieren. Aber klar, will man da gewissen Problemen, möglichen Problemen vorbeugen, indem man vielleicht weniger Spieler im Kader hat, die kaum Perspektive haben. Sowas sorgt immer für Unmut und das möchte man jetzt vermeiden. Man möchte sich voll und ganz auf dieses große Ziel jetzt fokussieren. Und deswegen wäre es sicherlich einfacher, wenn man vielleicht noch sich von ein, zwei Spielern trennen könnte. Aber das ist nicht immer so leicht.
Sehe ich genauso. Okay. Nein, ich sehe es genauso. Aus, als ja. Du noch nee. Ich, d'accord.
Okay, dann lasst uns über Tom Mussier sprechen, denn das wäre ja ein Kaderplatz, der theoretisch frei werden würde, aber eben nur, das ist ja die Bedingung von Rot-Weiß Essen, wenn man den auch eigentlich direkt das nachbesetzt.
Das ist kein Spieler, den man loswerden möchte, genau. Natürlich. Also das war, das hat die ganze positive Grundstimmung in diesem Trainingslager schon ein bisschen getrübt, muss man sagen. Das war eine Nachricht, die eingeschlagen ist wie eine Bombe bei den Fans. Die haben alle irgendwie gehofft, dass die Berichte aus den Medien eigentlich eine reine Ente sind. Und es stellte sich dann doch heraus, dass es eben nicht so war. Es wollte dann und konnte niemand dementieren. Deswegen, also das ist schon jemand, den lässt man nicht so gerne ziehen. Ist ein Sympathieträger, ein Leistungsträger, ein Gesicht dieses Vereins im letzten Jahr. Und das ist schon, muss ich sagen, eingeschlagen wie eine Bombe. Fakt ist, es gibt jetzt noch keinen neuen Stand bei Tom Mustier. Der Spieler musste etwas vertröstet werden, denn es geht natürlich neben dem Geld auch um das Thema Ersatz. Ein Ersatz hat Rot-Weiß Essen eben noch nicht gefunden, auch wenn man mit vielen Spielern schon gesprochen hat. Bei sowas geht es ja immer um das Thema Timing. Ne? Winterpause, jetzt jemanden irgendwo loszueisen, man will da auch nicht irgendeine Ergänzung finden oder vielleicht noch ein Leihgeschäft tätigen, sondern da will man ja schon irgendwie jemanden holen, der diese Rolle von Mustier einnehmen kann, eben eine sehr wichtige Rolle. Und soweit ist man jetzt nach Stand noch nicht. Das kann sich also noch einige Tage ziehen. Fakt ist aber, ich muss sagen, der Spieler ist, man hat ihm das schon angemerkt, muss man sagen. Also ist ja auch ein Mensch, klar. Ist ja völlig klar. Das ist eine Situation, die sehr fordernd ist für einen Fußballspieler, wenn man so ein Angebot bekommt. Aber ich muss sagen, er ist damit schon sehr, sehr hochprofessionell umgegangen. Also ist keiner, der da jetzt Druck macht auf die Verantwortlichen. Ich glaube, der kann das verstehen, dass man erst noch jemanden finden muss. Aber natürlich will der auch nicht ewig warten.
Ja, ja. Sagen wir mal, das zieht sich wirklich noch ein paar Tage hin. Glaubt ihr, dass Tom Mussier dann beispielsweise in München nochmal spielt? Weil also theoretisch könnte er, oder macht man das dann prinzipiell nicht, weil er vielleicht auch ohnehin mit dem Kopf schon ganz woanders ist?
Also ich habe das Gefühl, dass Zweikowski von Koschina so gelobt wurde, dass er den jetzt fast gar nicht rausnehmen kann in der ersten Elf am kommenden Wochenende in München. Und man hatte das Gefühl ja schon eigentlich, dass es nur noch eine Frage von Stunden oder Tagen ist, bis der Deal wirklich verkündet wird. Vermutlich hat man nicht damit gerechnet, dass es so schwer wird, eventuell einen Ersatz zu finden. Und auf der anderen Seite geht es ja auch darum, du musst erstmal einen richtigen Betrag bekommen, damit du Tom Mussier verkaufst. Der darf im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse gehen, hat eine Ausstiegsklausel. Und da musst du schon 200.000-300.000 dazwischen haben, dass es irgendwie Sinn macht, weil für einen, sag mal, in Anführungszeichen Kleckerbetrag, ihn jetzt abzugeben und dann Ersatz zu holen. Und im Sommer wäre er dann für eine ähnliche Summe gegangen. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du aufsteigen willst und wenn du diesen Dauerstrahlemann, der bei den Fans so beliebt ist und auch so ein Leistungsträger ist, dann im Winter abzugeben. Und ich denke auch, um, wie gesagt, auf deine Frage zu kommen, dass er nicht spielen wird, auch wenn er dann noch da ist.
Ja, beim Thema Geld, also Marc-Nicolai Pfeiffer hat ja da im Vereinsmedium betont, dass die Summe, die da im Umlauf ist, also nach unserem Stand waren es so 300.000 Euro, ja. Erstes Angebot, dass ich dafür nicht an den Verhandlungstisch setzen würde. Ja, stimme ich ihm zu, würde ich möglicherweise auch nicht machen. Natürlich muss man sich das große Ganze anschauen. Ne? Also wie sind so die Marktwerte in der dritten Liga in den letzten ein, zwei Jahren? War es dann schon so, dass wenn gute, wirklich Leistungsträger transferiert wurden aus der dritten Liga, dann lagen die Ablösesummen so im Bereich 300 bis 500, jetzt 550.000 bei Opala beispielsweise. Also eine Million wird man also nicht für Tom Mustier bekommen, aber es ist ja durchaus nachvollziehbar, dass man da noch versucht, noch was rauszuhandeln, ist ja völlig in Ordnung. Ich denke mal, dass sich da Marc-Nicolai Pfeiffer auch eingeschaltet hat und dass er verhandeln kann, hat man ja auch im Zuge der Verhandlungen über den Stadionausbau gesehen. Also wenn er es da schafft, vielleicht nochmal 100, 150.000 rauszuhandeln, warum nicht? Da muss man versuchen, jeden Euro mitzunehmen. Aber Fakt ist, was das Spiel gegen 1860 München angeht, glaube ich auch nicht. Da bin ich bei Christian Gianluca Zweikowski. Hat einen guten Auftritt hingelegt gegen Dynamo Dresden. Sehr unaufgeregt, zweikampfstark, laufstark, sicher am Ball. Und der Junge muss jetzt einfach mal eine Chance erhalten. Also der hat jetzt bisher nur 6 Kurzeinsätze in der dritten Liga erhalten. Und irgendwann macht man sich auch unglaubwürdig, also in der Öffentlichkeit, wenn Koschnert ihn jedes Mal lobt und jetzt ist die Chance da, Klaus Jasula ist gelb gesperrt, Luca Bazzoli wurde ausgeliehen, Tom Mossier ist wahrscheinlich keine Option mehr, dann muss der jetzt spielen, dann muss man dem Jungen das Vertrauen geben, ansonsten macht man den, ich will jetzt nicht sagen kaputt, aber natürlich würde das den, ja, wäre schlecht für ihn, ne, wenn er jetzt dann unter solchen Umständen wieder nicht spielen würde.
Okay, ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis man dann Nachfolger findet. Ja, weil es ist ja tatsächlich so, du brauchst jetzt einen, der am besten die Liga vielleicht schon kennt oder aus der zweiten Liga kommt, der jetzt keine Eingewöhnungsprobleme hat, der sofort im Saft ist. Weil du, wenn du jetzt irgendwie ein Talent aus dem Ausland holst oder so, dann keine Ahnung, wie lange der braucht, bis der dann irgendwie eine tragende Rolle spielen kann. Und du musst ja einen holen, der sofort funktioniert. Und ob es jetzt ein Tom Bark ist oder Sivea aus Saarbrücken, hat man sich überall blutige Nasen geholt und ist nicht so weit gekommen. Schapina hat man mal so überlegt, das Thema, ist dann auch nichts geworden.
Ja, Schama, lass uns aber gerne kurz drauf eingehen. Ja. Über Schapina wollte ich eh noch sprechen, denn den hat man als alten Bekannten auch in der Türkei dann wieder getroffen. Martin, gib uns doch da mal.
Ja, ich war überrascht, als er dann auf einmal am Tisch saß mit Marc-Nikolai Pfeiffer, mit Alexander Rang, mit Markus Stegmann. Aber wir haben es ja eigentlich auch direkt eingeordnet und ich meine, wir arbeiten ja jetzt nicht wie der normale Fan, der sich das anschaut und dann was dazu schreibt, sondern wir gucken schon, dass wir dann auch Gespräche führen und wir haben ja nie gesagt, dass er jetzt eine ernsthafte Option ist für den Winter, das haben wir sofort entsprechend eingeordnet. Vinko Schapina muss man so verstehen, er hat auch, das hat man aus dem Umfeld des Spielers gehört, er sieht sich auch gar nicht als Mustier-Nachfolger, sondern er sei eine reine Holding Six, mein alter Trainer hat früher gesagt Vorstopper, ne? Also eher so der Klaus Jasula-Typ und das ist jetzt nicht der Renner, deswegen ist das überhaupt kein 1-zu-1-Ersatz, aber solche Gespräche, die sind halt normal, die kann man auch dann in der Türkei führen, wenn sich alle über den Weg laufen, da geht es dann möglicherweise eher darum, vielleicht mal Richtung Sommer zu schauen und grundsätzlich mal abzutasten, wie die Lage des Spielers ist, ob er sich das überhaupt mal vorstellen könnte und ja, wer weiß, wie es im Sommer bei ihm aussieht, der hat zwar noch Vertrag bis 2027, was ist, wenn Dresden die Klasse hält, wenn sie absteigen, wo will der Spieler nochmal hin und wenn man dann mal ein Gespräch geführt hat, dann ist es ganz normal, dann hat man eben so eine Shortlist an Spielern, die man vielleicht mal irgendwann kontaktieren kann. Das ist eben ganz normal in diesem Geschäft. Also niemand hat behauptet, dass der jetzt definitiv in diesem Winter kommen wird.
Okay.
Auf dieser Shortlist könnte dann auch Buschama bleiben. Münster hat vor dem Talk hier bestätigt, dass sie den nicht abgeben werden im Winter oder kein Interesse daran haben, jetzt irgendwie einem Transfer zuzustimmen, sodass die Suche weitergeht.
Aber Yassin Buchama wäre der ideale Ersatz für Tom Mustier. Der verkörpert nämlich alles, was Mustier auch hat. Vielleicht nicht die langen blonden Haare, aber auf jeden Fall der Spielertyp, sehr dynamisch, sehr zweikampfstark. Dazu ist er jemand, der sich von ganz unten nach oben gearbeitet hat. Er hat zwar nicht bei Olympique Marseille gespielt am Anfang, aber dafür beim FC Kai und hat sich dann nach oben gearbeitet. Hat sein Spiel ganz umgestellt. Schule. Ja, genau. Auch eine sehr gute Talentschmiede, muss ich sagen, die Kreier Jungs. Nein, aber früher hat er ja alles mit seinen Übersteigern da auseinandergewirbelt und jetzt ist das ein kompletter Spieler geworden. Zweitliga-Stammspieler im Kicker-Ranking im Mittelfeld war er in den Top 10. Also der spielt die Saison seines Lebens und Vertrag läuft aus im Sommer, was wir gehört haben, aus dem Umfeld des Spielers. Das Rot-Weiß Essen angefragt, hat schon was mit ihm gemacht. Es ist seine Heimatstadt. Er würde, hat er oft betont, immer wieder mal gerne, würde schon gerne noch mal für Rot-Weiß Essen spielen. Und wer weiß, vielleicht ist das auch was Richtung Sommer. Hilft Rot-Weiß nur jetzt kurzfristig nicht weiter.
Aber was ist denn, wenn man niemanden findet?
Wenn man jemanden findet?
Wenn man niemanden findet.
Wenn man niemanden oder keinen, wo man sagen würde, okay, das wäre jetzt wirklich so, wie du es gesagt hast.
Dann muss
man hier
bleiben. Dann ich denke mal, dass er ihm das so gesagt hat, dass er gehen darf, wenn man Ersatz hat. Aber wenn nicht, dann muss er bleiben. Und so wie du ihn beschrieben hast im Trainingslager, wird er das wahrscheinlich dann auch nur diese Kröte schlucken und dann ein halbes Jahr später gehen.
Ist natürlich dann auch mal die Frage, ist der Spieler dann, wir kennen die Pläne des portugiesischen Erstligisten nicht, brauchen die jetzt sofort einen, schauen sie sich dann anderweitig um. Natürlich hat der Spieler da auch kein Interesse dran, der möchte halt diesen Vertrag jetzt unbedingt unterschreiben. Aber klar, Rot-Weiß kann ihn nicht gehen lassen, es geht einfach nicht. Rot-Weiß Essen hat Ziele und da kann man jetzt nicht, ja, bei aller Wertschätzung für den Spieler auf die Befindlichkeiten von Tom Mustier achten. Also wenn sich jetzt wirklich keiner finden lässt, jetzt könnte man ja sagen, dann soll der Stegmann am besten gar nicht mehr weitersuchen, ne? Weil am liebsten würde man Tom Mustier behalten, aber so funktioniert das nicht. Natürlich muss das auch sein Anspruch sein, dass er jemanden jetzt aus dem Hut zaubert, auch wenn das in der Winterpause immer extrem schwer ist. Ich meine, welcher Verein gibt freiwillig einen seiner besseren Spieler ab und
deswegen. Aber ansonsten ist es wie beim Haus, es ist ein knallhartes Geschäft. Da spielen Einzelschicksale leider keine Rolle.
Ja, so ist es. Sind ja auch noch ein paar Tage Zeit, sind gespannt, was sich da noch tut. Lasst uns aufs nächste Wochenende schauen. Dann geht's wieder los mit 1860 auch direkt. Ein absolut richtungsweisendes Spiel für die Essener, ne?
Ja, ein ganz heißer Auftakt. 60 hat ja deutlich mehr Probleme als Essen jetzt auch nach Vorbereitung gehabt, auch mit Ausfällen. Und muss gewinnen, müssen ihre Heimstärke nutzen, um oben dran zu bleiben. Und für RWE wäre es natürlich ein absoluter Riesensieg, wenn sie da 3 Punkte holen würden. Auch fangen mit der Aussicht dann Havelse und Wehen danach zu Hause. Da könnte man tatsächlich ein richtiges Statement setzen. Und ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu. Gute Vorbereitung jetzt gespielt. Und auswärts sowieso bisher sehr konstant gespielt. Wird halt nur spannend sein, wie so eine Doppel-6 für mit Müsel, Zwerkowski dann funktioniert in so einem Spiel. Ob das sofort alles reibungslos läuft. Dreierkette ist ja anscheinend auch jetzt wieder gesetzt, nachdem man lange mit der Viererkette gespielt hat. Und ja, also es wird tatsächlich ausverkauft, ist sowieso ein ganz heißer Auftakt.
Die Dreierkette, Martin, da aber noch keine, Ben Hüning, noch keine Option für die Startelf. Was glaubst du?
Glaube ich noch nicht. Also ich denke schon, dass er, das hat man ja auch dann an der Startaufstellung bei der Generalprobe gesehen, dass man erstmal den 3 Etablierten die Chance gibt. Die 3 sind eingespielt, aber trotzdem hat sich Ben Hüning, wie ich es finde, nochmal so als Nachtrag zum Trainingslager da sehr, sehr gut präsentiert, auch in dem Spiel. Und sobald von denen jemand ausfällt, ich meine, wir reden über die Rückrunde, das ist die Zeit der Gelbsperren, sobald da mal jemand ausfällt, wird er seine Chance erhalten und wenn er die nutzt, dann ist er eben drin im Team. Ne? Also das ist auf jeden Fall perspektivisch jemand, der dir auch sofort weiterhelfen kann. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt viel tun wird im Vergleich zur Startaufstellung am Samstag. Offensiv, das Trio hat es gut gemacht. Diesen magischen Dreieck, sage ich jetzt schon. Ne?
Ja.
Und ich bin erneut verwundert.
Aber die haben, aber wir magisch wird man dann sehen. Aber so gegen Dresden haben sie es gut gemacht. Und Tempo ist auf jeden Fall etwas, das sehr, sehr wirksam ist. Das hat Rot-Weiß Essen ja auch in der letztenjährigen Rückrunde sehr weitergeholfen. Das bringen die 3 alle mit. Also die sind gut drauf. Ramin Safi, wie ich finde, hat das auch sehr, sehr ordentlich gemacht in dem Spiel. Danny Schmidt weiß, wo das Tor steht. Kaito Mitsuta ist bombig drauf. Die beiden verstehen sich auch gut, kennen sich aus. Aus Mainzer Zeiten haben sich zusammen jetzt im Hotel ein Zimmer geteilt. Also da ist schon eine gewisse Chemie erkennbar. Ja gut, und Zwiekowski, Müsel. Muss man sehen, wie das funktioniert. Muss man sehen, ob Zwiekowski dem dann auch gewachsen ist in so einem größeren Spiel. Aber ich denke schon, der Junge hat sich sehr, sehr cool präsentiert. Und man muss ihn jetzt mal reinwerfen. Und ich denke, dass er den Trainer überzeugen wird.
Für mich einfach die Überraschung, dass Marvin Obos wieder nicht geschafft hat, sich in die erste Elf zu spielen. Weil, ich weiß nicht, ein paar Mal schon in der Hinrunde haben wir gesagt, jetzt Obos-Time und so weiter. Und jetzt wieder von Safi verdrängen lassen. Ist für mich so ein kleines Rätsel, dass der auch jetzt nach so einer langen Anlaufzeit und jetzt nach einer Vorbereitung noch es wieder nicht geschafft hat, sich für die erste Elf zu empfehlen. Also
im Training habe ich ihn beobachtet, da war er sehr auffällig. Da muss man sagen, da sieht man schon diese ganze Qualität, die er mitbringt. Aber Training ist eben Training. Und im Spiel gegen Dresden, muss man sagen, ist er abgetaucht. Auch wenn er am Ball war, sehr, sehr unglückliche Entscheidungen getroffen. Ich hatte manchmal das Gefühl, er will viel zu viel, will alles auf einmal lösen. Mhm. Natürlich, wenn du hinten dran bist und du kommst rein, dann willst du natürlich dem Trainer mit besonderen Aktionen zeigen, dass du in die erste Elf gehörst. Es hat einfach nicht funktioniert jetzt bei Obus. Deswegen wird er sich jetzt wahrscheinlich erstmal mit der Reservistenrolle zufrieden geben müssen. Sicherlich enttäuschend, weil wir alle wissen, mit welchen Erwartungen der Spieler hier zur Hafenstraße zurückgekehrt ist. Aber gut. Er muss es dann entsprechend zeigen, wenn er dann mal die Chance bekommt. Gegen Dresden konnte er sie leider nicht nutzen. Lag sicherlich auch an der taktischen Ausrichtung. Das kommt ihm jetzt nicht so entgegen. Er ist ein gelernter Flügelspieler im 4-2-1. Muss man sehen, wie er seine Rolle
findet. Safi auch. Also Safi ist ja auch jetzt nicht seine Paraderolle da mit diesen beiden hinter der einen Spitze. Dementsprechend, man hat ja für diese Position eigentlich, Müsel wäre einer.
Ja, aber diese Unschaltmomente generell, ja, da kann Safi seine Stärken voll aufspielen, immer wieder diesen Weg in die Tiefe, das hat er gegen Dresden auch gemacht, wobei ich sagen muss, seine Rückwärtsarbeit hat mir auch besser gefallen jetzt. Da hat Kostner auch nochmal, ich habe natürlich auch nochmal auf Safi angesprochen, der sagte, dass da hätte er mit ihm dran gearbeitet, das hätte er jetzt besser gemacht, das hat man gesehen, muss er auch. Von daher, denke ich, dass auf jeden Fall so begonnen wird am Samstag. Und wenn das Spiel denn stattfindet.
Ja, wir hoffen, dass da irgendwie Schnee, Chaos, aber die Temperaturen sehen zumindest, wir haben gerade extra nochmal geschaut, sieht auch in München eigentlich gar nicht so schlecht aus, deswegen sind wir gespannt. Erwartet ihr einen offenen Schlagabtausch? Oder erwartet ihr auch von RWE, dass die da doch ein bisschen,
also
sind sie überhaupt Favorit?
Ich weiß es nicht. Sie haben ja eine Grunddominanz in den letzten Monaten an den Tag gelegt, aber ich glaube nicht, dass es ein offener Schlagabtausch wird. Ich glaube nicht, dass da 22 Chancen im Spiel geben wird, dafür ist, auch wenn Essen viel kassiert hat und viele geschossen hat, aber ich denke, dass Koshinat sehr viel Wert darauf legen wird, erstmal eine Grundordnung zu haben, ohne Harakiri zu spielen.
Ja, er möchte schon irgendwie so dieses Spiel der Rückrunde wieder haben. Ne? Also hinten erstmal sicher stehen. 30 Gegentore waren ihm eindeutig zu viel in der Hinrunde. Und ja, wie hat RWE diese Spiele gewonnen in der Rückrunde? Über eine Kompaktheit, über Emotionalität, über Umschaltmomente. Und ich denke mal, warum dieses Erfolgsrezept jetzt nicht nochmal kopieren?
Ja, denn das Ziel ist klar in Essen. Jetzt geht's wieder los und wollen den Aufstieg schaffen. Wir freuen uns, dass der Ball wieder rollt. Martin, du schaust dir das Spiel live vor Ort an. Wir treffen uns dann Montag wieder hier. Dann sind wir wieder im normalen Liga-Alltag, Liga-Rhythmus. Ihr kennt den Termin. Montag gibt's dann hier die neue Folge. Seid da gerne wieder mit am Start. Freuen uns, wenn ihr einschaltet. Danke euch beiden.
Danke dir.
Danke dir.
Bis Montag. Ciao, ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.